Ich möchte heute etwas tun, das, wie kann ich das sagen? Wir haben aus 1. Petrusbrief so viele wunderbare Wahrheiten gelernt und ich möchte eine Geschichte heute erzählen. Wir haben uns in 1. Petrusbrief mit Wahrheiten, mit so Lehre, mit Aussagen Gottes betroffen, also beschäftigt, meine ich, und diese Wahrheiten siehst du überall im Alten Testament und im Neuen Testament im normalen Leben verwirklicht. Du siehst, dass das wirklich so ist. Und ich möchte heute, dass wir eine Geschichte anschauen. Eine Geschichte, die 4000 Jahre alt ist. 4000 Jahre. Bitte 1. Mose 21 aufschlagen. 1. Mose Kapitel 21. Überlegt ihr, 4000 Jahre her, da waren die Menschen wirklich ganz anders als wir, oder? Wir können uns sicherlich nicht mit Menschen, die vor 4000 Jahren gelebt haben, identifizieren. Würden wir vielleicht meinen. Aber das wäre weit entfernt von der Wahrheit. Wir merken, Menschen sind Menschen. Ob sie im Jahr 2020 leben, oder ob sie vor 4000 Jahre gelebt haben. Natürlich, die Kultur, gewisse Einzelheiten waren anders. Sie hatten damals keinen Livestream. Sie hatten damals auch keine Handys. Sie hatten damals auch, glaube ich, gar kein Wiener Schnitzel, was wirklich schlimm ist. Also, das war eine schwere Zeit. Aber trotzdem, sie hatten andere Sachen, die wir heute auch nicht haben. Sie lebten halt in einer anderen Welt. Aber sie waren immer noch Menschen wie du und ich, haben die gleiche Herausforderung, Herzen, Spannungen, Schwierigkeiten, die wir hatten. So, auch wenn es 4000 Jahre her ist, sind Menschen Menschen und Gott vor allem ist immer noch Gott. Gott hat sich seit 4000 Jahren nicht verändert. Wir haben das ganz klar auch gesehen in unserer Zeit, wo wir diese Charakter Gottes betrachtet haben, in unserem Eckstein-Kurs. Gott ist unveränderlich. Er ist konstant. Gott ist Gott. So, er bleibt gleich. Ob es jetzt 2000 Jahre vor Christus oder 2000 Jahre nach Christus ist, Gott ist Gott. Und seine Treue bleibt gleich. So, wir wollen uns hauptsächlich mit 1. Mose 21 heute beschäftigen. Aber wir müssen, um Kapitel 21 richtig zu verstehen, eine kurze Geschichte aus Kapitel 16 als erstes betrachten. Weil heute betrachten wir eben das Leben von Hagar. Fürchte dich nicht. Gott sieht, man könnte auch sagen, und Gott hört. Fürchte dich nicht. In Kapitel 16 lernen wir eben Hagar kennen. Sie ist eine Dienerin, ein Magd von Sarah. Und wie wir alle auch wahrscheinlich wissen, und wenn nicht, dann wissen wir es jetzt, Sarah und Abraham haben keine Kinder gehabt. Aber Gott hat versprochen, dass sie einen Sohn bekommen. Und nachdem Gott diese Verheißung gegeben hat und Sarah erkannt hat, irgendwie tue ich mir jetzt schwer, wir kriegen kein Kind, gab es damals in der damaligen Kultur die Möglichkeit, dass der Mann eine Nebenfrau bekommen darf und dass diese Nebenfrau sozusagen anstatt der Hauptfrau Nachwuchs für den Mann bekommen könnte. Und Sarah sagte, machen wir es so. Das war Sarahs Vorschlag, weil da steht in Vers 2 von Kapitel 16 und Sarah sprach zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar. Und jetzt kennen wir Hagar. Sie dient Sarai in Familie, in der Haushalt damals dort. Und sie wird jetzt von ihrer Herrin zum ihrem Mann Abram gegeben, damit er Nachwuchs bekommen kann. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, aber kurz zu fassen, sie ist dann tatsächlich schwanger geworden und Abram hat einen Sohn bekommen. Und als die Hagar diesen Sohn bekommen hat, meinte sie, dachte sie, jetzt bin ich nicht mehr nur bloß eine Dienerin, eine Knechtin, sondern jetzt bin ich auch ein bisschen höher auf den Rang, höher gestiegen und jetzt habe ich mehr Rechte und bin auf der gleichen Ebene wie Sarah. Und Sarah hatte dann ein Problem damit und hat mit Abram gesprochen und Abram sagt, was hat das mit mir zu tun? Regel du das. Und Sarai hat dann ihren Magd Hagar wirklich hart sozusagen zurechtgewiesen. Und es steht da im Vers 6, da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. So, Hagar ist schwanger. Sie hat etwas tun müssen. Es war nicht ihre Idee. Sie musste das einfach machen, weil sie Knechtin war, weil sie Dienerin war, Magd von Sarai war. Und jetzt ist sie schwanger und sie glaubt damit, okay, jetzt stehen mir mehr Rechte zu. Und sie erlebt hautnah doch nicht. Ich bin immer noch Knechtin, immer noch eben Dienerin. Ich bin immer noch eine, die Sarai folgen muss. Und was tut sie? Sie ergreift die Flucht. Sie floh von ihr. Aber Vers 7 sagt uns etwas wunderbar. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel des Herrn. Wer ist das? Das ist Jesus, der zweite Person Gottes. Der Engel, der ist der Herr. Der Engel des Herrn traf Hagar. Liebe Geschwister, wie wertvoll ist eine ägyptische Sklavin oder ägyptische Dienerin des Herrn? Eine Frau, die einfach eine andere Frau dienen muss. Wie wichtig ist diese Frau vor Gott? Wie jede andere. Es gibt da keinen Unterschied. Jesus liebt Hagar. Jesus sieht Hagar. Jesus spricht mit Hagar. Es steht da, der Engel des Herrn fand sie. Jesus suchte Hagar. Was für eine Gnade. Und wie lange her war das jetzt? In welchem Testament befinden wir uns hier? Im Neuen Testament? Im Alten Testament sind wir. Gott ist gnädig. Gott ist Liebe. Und so war er immer. Hagar, eine Dienerin, ganz unten am Rang der Prioritäten oder der wichtige Menschen der damaligen Zeit, wird von der zweite Person Gottes, den Engel des Herrn, wir wissen das jetzt, er heißt Jesus, von ihm gesucht, gefunden, angesprochen. Und er spricht mit ihr und sagt, wo kommst du her, wo willst du hin? Ich will, und sie sagt, ich bin von meinem Herrn Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Interessante Verheißung. Sehr ähnlich mit der Verheißung, die eigentlich Abraham bekommen hat. Aber es ist doch eine andere Art Verheißung. Nicht, dass der Messias, der Gesalbte, durch sie kommen will, sondern dass er ihr Nachwuchs segnen wird. Vers 11. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Was bedeutet Ismael? El ist das Wort für Gott. Ismael bedeutet Gott hört. Gott hört. Was hat Gott gehört? Jammern. Okay, sind wir auch schuldig, dass wir manchmal jammern, dass wir Dinge erleben, die schwierig sind? Vielleicht ist für dich auch wie für viele von uns, mich inklusiv, diese ganze Corona-Sache etwas, das langsam zu viel wird. Und in deinem Herzen bist du wirklich ein bisschen versucht dazu zu jammern. Ah, schon wieder etwas. Aber weißt du was? Gott hört das. Und dann noch nicht nur Gott hört das. Später, die Hagar war dann auch bereit zu folgen. Und Vers 13 sagt, Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen einer Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Bared. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram gab seinen Sohn, den ihm gebar. Hagar geboren hatte den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt. So Gott sucht Hagar und Hagar und sagt zu Hagar, ich höre. Und Hagar versteht und sagt, nicht nur hört er, er sieht. Und daher fürchte dich nicht. Warum? Weil Gott hört und Gott sieht. Die Hagar war dann auch gehorsam. Sie fügte, folgte das Wort Gottes und ist zurück zu Abram und Sarai gegangen. So das ist, wie es mit Hagar begonnen hat. Jetzt ist Ismael zu Hause mit seinem Vater und seiner Mutter. Und er wächst und gedeiht. Und wenn man dann weiterliest, merkt man, circa 14 Jahre später, als der Abram 100 Jahre alt war, hat Gott dann eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass die Sarai doch einen Sohn bekommen hat. Und er heißt Isaak. So, Ismael ist circa 14 Jahre alt, als Isaak geboren wird. Gehen wir dann noch ein paar Jahre später, weil in unser Kapitel für heute, in Kapitel 21, steht da im Vers 8, und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abram machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Damals war es gängig, dass ein Kind manchmal 2, sogar 3 Jahre gestillt wurde. So, nachdem dieses Entwöhnungsprozess vorbei war, gab es ein großes Fest, weil hier ist eigentlich der Erbe und er wird jetzt eben als Kind entwöhnt und wir feiern das. So, Ismael ist jetzt circa 16, vielleicht 17 Jahre alt und jetzt gibt es ein riesiges Fest für dieses kleine Kind. Und er ist auf einmal wirklich ganz nebensächlich. Und Isaak ist wirklich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und bekommt die ganze Ehre in der Familie. Wie reagiert Ismael darauf? Ismael reagiert darauf, dass er sich falsch verhalten hat. Vers 9, und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptische Magd, den sie dem Abram geboren hatte, Mutwillen trieb. Und was dann passiert ist, dass alles auf einmal anders wird. So, wir haben hier eine Frau. Da siehst du ein Silhouette. Wir wissen nicht, wie Hagar ausgeschaut hat. Sie wurde eigentlich befohlen, etwas zu tun. Es war gar nicht mal ihre Entscheidung. Dann wollte sie flüchten. Sie wollte einfach weg, weil es ihr zu viel war. Gott sagte aber, nein, ich habe einen Plan für dich. Hier sind einige Verheißungen für dich, was ich in deinem Leben durch deinen Sohn tun werde. Geh zurück und folge. Und sie tut das. Sie gehorcht dem Herrn. Und jetzt bald wird alles wieder ganz anders. Jetzt bald erlebt sie ein richtiges und großes Problem, obwohl sie genau das getan hat, was Gott ihr gesagt hat. Erleben wir das auch manchmal, dass wir etwas erleben, dass wir Gott folgen, dass wir, wie 1. Petrus sagt, versuchen, ein Segen zu sein, dass wir versuchen, eben in dieser Welt ein klares Zeugnis für den Herrn zu sein, uns zu unterordnen, den Herrn wirklich treu zu folgen und dann auf einmal statt irgendwie alles läuft gut und leicht und prima, auf einmal kommen noch mehr Herausforderungen. Wir können in solche Zeiten versucht sein, Gott anzuzweifeln. Wenn unsere Umstände von anderen Menschen beherrscht werden, das mögen wir natürlich gar nicht, wenn unsere Umstände von anderen Menschen beherrscht werden, können wir ängstlich werden und die Verheißungen Gottes anzweifeln. Wieso? Herr, ich habe keine Kontrolle mehr. Ich kann nichts mehr. Wo bist du? Wo bist du? Warum greifst du jetzt nicht ein? Warum muss ich das erleben? Solche Gedanken haben wir in unserem Fleisch. Was ist es, das Hagar aber erlebt hat, das wir auch wissen, ist genauso für uns heute der Fall. Gott ändert sich nicht. Was können wir sagen, ist unsere Hoffnung in Zeiten, wo wir von anderen Menschen beherrscht werden? Wo andere Menschen das Sagen über uns haben? Es kann viele verschiedene Möglichkeiten geben, wie das im Leben vorkommen kann. Aber wo wir halt sozusagen Zuschauer sind statt Gestalter. Die Verheißungen Gottes haben eine praktische Alltagsbedeutung. Die sollen uns im praktischen Alltagsleben jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde begleiten. Alles, was wir erleben, dürfen wir filtern durch die Verheißungen Gottes. Die haben eine praktische Alltagsbedeutung, die wir in Krisenzeiten sehr persönlich wahrnehmen sollen. Wenn die Krisenzeiten vorkommen, lauf nicht von Gott weg, lauf zu Gott hin. Er hat so viele Verheißungen gegeben. Und er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Kraft. Jesus ist unsere Errettung. Gott hört unser Flehen. Zweifel nicht, sondern werfe wirklich alle deine Sorgen auf Gott. Denn er sorgt für dich. So, wie ist es bei Hagar gewesen? Wir haben drei Punkte heute aus dieser Stelle. Ist für euch wahrscheinlich keine Überraschung, dass ich drei Punkte habe. Das kommt immer wieder vor. Aber drei Prinzipien, die wir heute aus dieser Stelle sehen wollen. Erstens, unerwartete Lebenskrisen verändern die Verheißungen Gottes nicht. Vertraue auf Gott. Ich meine, stell dir vor, du bist Hagar, du dienst dem Herrn. Du bist gläubig. Also sie war gläubig. Sie hörte auf die Stimme des Engel des Herrn. Und sie folgte ihm. Und jetzt, 16, 17 Jahre später, sie stand auf an diesem Tag, sie wusste, es gibt ein großes Feuer. Vielleicht war sie innerlich ein bisschen zerrissen, keine Ahnung, das steht nicht im Wort. Aber sie erwartete, es wird vielleicht ein schwerer Tag sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht in ihrem Herzen war sie voll damit einverstanden und hat sich gefreut, dass Isaak jetzt entwöhnt wird und das gefeiert wird. Vielleicht war sie in ihrem Herzen wirklich voll dabei. Wir wissen es einfach nicht. Tatsache ist, sie stand auf an diesem Tag und hat gar nicht gewusst, was auf sie zukommen wird. Es gibt das Feier, Isaak wird eben groß gelobt und gefeiert und auf einmal passiert es. Das Wort, das wir gelesen haben, Mutwillentrieb, dass der Ismael Mutwillen getrieben hat, bedeutet, dass er gespottet hat. Oder Elberfelder sagt eben, dass er scherzte. Galaterbrief, wo dann diese Stelle zitiert wird, dieses Ereignis zitiert wird, sagt, dass er Isaak verfolgte. So, was auch immer passiert ist damals, es war mehr als bloß ein kleines Scherzchen. Der hat irgendwas getan, um zu versuchen, Isaak zu demütigen. Isaak als nicht so wichtig darzustellen. Ja, ist im Mittelpunkt dieser, aber der ist ja gar nicht so wichtig, der ist ja gar nicht so klug, was auch immer. Ismael hat da eigentlich vor allen anwesenden Gästen etwas getan, das nicht in Ordnung war. Okay, das war ein Fehler. Das war eine Sünde. Vielleicht hat er halt selbst eben Neid gehabt. Vielleicht war er eifersüchtig. Menschen kämpfen damit. Aber was ist dann daraus passiert? Vers 10 sagt uns, dass Sarah dazu Abraham kam und sagte, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Findest du es nicht interessant? In Kapitel 16 war die Hagar die Lösung. Die große Hilfe. Die Hoffnung. Und jetzt in Kapitel 21 ist Hagar dieser Magd. weg mit ihr. Erleben wir das in unserem Leben? Dass wir glauben, jetzt geht's gut und dann auf einmal geht's wieder runter. Denk an, wie es Hagar ging persönlich. Wofür war sie zuständig? War das ihre Idee? Wie wir schon gesagt haben, nein. Und jetzt kommt Sarah und sagt, er soll, Abraham, du sollst sie wegschicken. Vers 11 sagt uns, dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Abraham liebte Ismael. Vers 12, Gott aber sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. So Gott sagt, Abraham, mach das, das ist doch richtig, weil Isaak ist der Erbe. Vers 13, doch ich will auch dem Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. So anders gesagt, mach dir keine Sorgen wegen Ismael, ich werde für Ismael sorgen. Ich werde dafür sorgen, dass meine Verheißung an Hagar damals, vor 16, 17 Jahren, wirklich in Erfüllung geht. Und es ist jetzt okay. Es ist jetzt gut, dass es eine Trennung gibt. Weil Ismael nicht der verheißene Sohn ist, der Sohn der Verheißung, sondern der Sohn des Fleisches, wie Galaterbrief sagt. Du hast versucht, in eigener Kraft die Sache zu regeln. Das war nicht meine Idee, sagt Gott. Aber ich werde trotzdem diesen jungen Mann segnen. Aber er soll nicht gemeinsam mit dem Sohn, den ich dir gegeben habe, eben aufwachsen. So Gott hat gesagt, mach das. Und jetzt muss eben Hagar weg. Vers 14. Da stand Abraham am Morgen früh auf, nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie gingen und irrte umher in der Wüste von Beersheba. So, wir haben hier eine unerwartete Lebenskrise. Am Morgen stand Hagar auf, am Abend wird sie weggeschickt sozusagen. Alleine mit ihrem Sohn. Und was wird sie jetzt wohl tun? Die Spannungen, die damals im Kapitel 16 vorgekommen sind, die waren immer noch da. Sarah war immer noch nicht mit ihr einverstanden. Und jetzt erlebt sie wieder Auswirkungen davon. Diese Spannungen und Probleme waren jetzt wirklich hautnah. In dieser Zeit können wir uns damit auch identifizieren, oder? Ich denke auch an unsere Situation heute mit die neuen Corona-Maßnahmen. Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen wie Déjà-vu. Haben wir das nicht schon einmal gehabt? Wie wird das jetzt weitergehen? Wird es alle 2-3 Monate wieder einen Lockdown geben? Wird es jemals wieder eine Normalität zurückkehren? Wir haben das erste Mal in Glauben und Vertrauen darauf reagiert. Wir werden das natürlich das zweite Mal auch machen. Aber was, wenn es ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal, was, wenn das das neue Normal ist? Können wir Gott damit vertrauen? Können wir weitermachen? Ist Gott wirklich da? Gibt es eine Lebenskrise in deinem Leben? Vielleicht wegen Corona auch hast du deinen Job verloren oder findest keinen Job. Oder vielleicht wegen Corona hast du seit Jahren oder seit, nicht Jahren, aber sehr, sehr lange Zeit, gar keinen Kontakt mit Menschen, die du liebst, weil die leben irgendwo in einem anderen Land, wo du nicht hin kannst. Oder wie es bei uns in dieser Woche war, wo wir nicht sicher sind, heute immer noch nicht ganz, ob unsere zwei ältesten Söhne zu Weihnachten wieder zurückkommen können. Und warum? Wegen Corona. Und du erlebst diese Lebenskrisen oder diese unerwartete Lebensänderungen. Wo laufst du hin, um ermutigt zu werden? Dorthin, zu dem, der hört und sieht, der seit 4000 Jahren und noch länger unser Fels und unser Fundament ist. Zu Gott, zu unserem Retter. Die Hagar muss jetzt weg. Wie geht's weiter? Das war eine unerwartete Lebenskrise und jetzt irrt sie sich in der Wüste herum. Und was passiert? Jetzt kommt etwas vor, das noch schlimmer ausschaut. Es war schlimm genug, dass sie einfach weggehen musste. Das war schlimm genug, dass Abraham sagte, das ist jetzt Schluss. Diese Sünde, dieses Vergehen von Ismael war unverzeihlich, er muss jetzt weg. Und jetzt ist sie getrennt von allem, was sie bis jetzt gekannt hat. Und sie ist allein in der Wüste. Und da kommt noch was, ein zweites noch dazu. Sie irrte umher in der Wüste. Oder man könnte sagen, sie hat sich in der Wüste verlaufen. Bist du jemals an irgendeinem Ort gewesen, wo es keine gute Wahrzeichen oder jetzt Orientierungszeichen gibt? Du kannst dich da so leicht verlaufen. Sie wusste nicht, wo sie war. Sie wusste nicht, wohin. Wo finde ich, was ich brauche? Und dazu, also sich verlaufen zu haben, ist schlimm genug. Aber dann geht das Wasser aus. Vers 15, als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und sie ging hin und setzte sich gegenüber einen Bogenschuss weit entfernt. Denn sie sprach, ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen. Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Sie glaubt, es ist vorbei. Sie weint. Ja, vor 4000 Jahren haben Menschen auch geweint. Sie haben auch Trauer erlebt. Sie haben auch Dinge erlebt, die sie als unlösbare Schwierigkeiten und Probleme betrachtet haben. Und in diesem Moment denkt die Hagar, es gibt keine Hoffnung mehr. Das Beste, was ich tun kann, ist, mich von meinem Sohn zu entfernen, damit ich nicht zuschauen muss, während er stirbt. Aber was hat Gott versprochen? Und was hat sie damals, vor 16, 17 Jahren gelernt? Gott hört, Gott sieht. Und was hat Gott versprochen? Er wird zu einem großen Volk. Und jetzt denkt Hagar, das war's jetzt. Alles vorbei. Gottes Wort, die Verheißungen Gottes gehen nicht in Erfüllung. Gott hat versagt. Kommst du auch manchmal zu solche Gedanken? Kommen solche Gedanken vor? Du bist versucht dazu. Gott, was machst du? Du machst mir einfach das Leben schwer. Wo ist deine Kraft? Gottes Kraft ist immer da. Gott ist treu. Wir sehen hier, dass auch Ismael was aus dieser Situation gelernt hat. Ismael natürlich wurde jetzt als 16, 17-jähriger junger Mann von seiner Mutter verlassen sozusagen. Ich meine, denk daran, so 16 Jahre alt, mein Sohn Michael ist 16, der ist jetzt kein Baby. Der sieht, meine Mutter legt mich hier ab und erwartet, dass ich sterben werde. Und sie entfernt sich und weint da drüben. Was tut Ismael? Es steht da in Vers 17, da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Wer hat gebetet? Es war nicht Hagar in dieser Situation. Es war ihr Sohn, Ismael. Ismael war nicht der Sohn der Verheißung. Aber Ismael war schon gläubig. Interessant, oder? Ismael war schon und hatte noch die Möglichkeit, gläubig zu sein an den wahren Gott. Und was tut Ismael zu diesem Zeitpunkt? Seine Mutter weint und der Sohn betet. Und was tut Gott? Gott hört. Wer wusste, was Gott damals, als er noch im Bauch seiner Mutter versprochen hatte? Wer hat davon gewusst? Glaubt ihr, dass Hagar Ismael nie davon erzählt hatte? Dass das ein großes Geheimnis war? Sicherlich nicht. Gott hat sogar Abraham davon erzählt, er wird eine große Nation werden. Hagar hat sicher Ismael gesagt, Gott sieht und Gott hört. Und jetzt befinden sie sich in einer Situation, wo es so ausschaut, als ob Gott nichts sieht und gar nichts hört. Und was tut Ismael? Ismael fleht Gott an und sagt, Gott, du sagst, du hörst und siehst. Siehst du, was hier los ist? Was sollst du tun, wenn du in unerwartete Situationen hineinkommst? Was haben wir in 1. Petrus gelesen und gelernt? Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wie tust du das? Indem du im Gebet alles dem Herrn sagst. Er liebt dich, er sieht dich, er kennt dich. Er hat uns auch jede Menge Verheißungen gegeben in seinem Wort. Und diese Verheißungen sind unser Schutz und unsere Stärke. So Ismael, der eigentlich ein Bild ist für unser Fleisch, für das, was wir versuchen, in unserer eigenen Kraft zu tun, statt auf Gott zu verlassen. Galaterbrief verwendet Ismael als dieses Bild. Aber er persönlich, als Mensch, obwohl er entstanden ist, weil Abraham und Sarai und Hagar etwas getan haben, das fleischlich war, das Gott nicht Gottes Plan war, was kann Ismael dafür? Und Ismael vertraut auf Gott und ruft Gott an in der Krisenzeit. Und was tut Gott? Er erhört. Was tut Gott auch bei uns, wenn wir merken, ich habe jetzt fleischlich gehandelt, ich habe jetzt gottlos gehandelt, aber ich erkenne, dass ich Gott brauche, ich erkenne, dass nur Gott die Lösung geben kann und wir rufen Gott an im Glauben, was tut er? Er hört. Und er ist froh, dass wir ihn ansprechen, dass wir ihn wirklich anflehen. Manchmal brauchen wir auch genau solche Situationen, damit wir zu unser Ende kommen, zu unserer untersten sozusagen Kraft erreichen und merken, ich kann nichts. Wo sollen wir hinschauen? Und Gott sagt, bitte schau auf mich. Ich war immer da. Ich bin für dich gekommen. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich liebe dich. Damals betete eben Ismael und Jesus hört. Hagar weint. Wir dürfen uns nicht durch unsere Umstände von dem Herrn ablenken lassen. Hagar glaubt, das Ende ist da. Aber sie irrt sich gewaltig. Stimmt nicht. Warum? Weil es einen Gott gibt. Und weil seine Verheißungen treu sind. Und das bringt uns zu unser dritter Punkt heute. Unerwartete Bestätigungen untermauern die Verheißungen Gottes. Vertraue auf Gott. Hagar in diesem Moment sucht nicht mal Gott. Sie hat vergessen oder ignoriert oder ist verzweifelt. Es kann viele Dinge sein. Vielleicht ist sie einfach durcheinander, weil das alles so schnell gegangen ist. Und sie, ich habe kein Wasser, ich bin in der Wüste, mein Sohn ist fast tot. Und ich, weißt du, Ismael betet. Was tut Gott? Vers 17. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben und der Engel Gottes, der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel her. Wer sprach wem an? Hier, Hagar war nicht mal gläubig genug, dass sie ihn angesprochen hat und ihn angerufen hat. Aber Gott sucht Hagar. Hagar! Er ruft vom Himmel her zu und sprach zu ihr. Ich finde diese nächste Formulierung sehr interessant. Schau euch das an. Gott spricht mit Hagar und sagt, was ist mit dir, Hagar? Hagar, was ist los mit dir? Was hast du? Wieso sitzt du da in der Wüste und weinst? Was ist los, Hagar? Er spottet jetzt nicht. Er macht sich nicht lustig über Hagar. Was er tut ist, er macht Hagar auf etwas aufmerksam. Hagar, ich bin noch da. Du hast keinen Grund zu weinen. Habe ich dir jetzt nicht verheißen, dass Ismael eine große Nation, viele Völker von ihm abstammen werden? Oft denken wir, dass wir ganz alleine sind. Oder dass Gott uns nicht sieht. Oder dass Gott uns nicht hört. Aber Gott greift ein. Und wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir dann merken, was er uns sagt und hören auf sein Wort, dann merken wir, ich habe keinen Grund, mich jetzt wirklich zu fürchten. Hagar, was ist mit dir? Was sagt er direkt danach? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da wo er liegt. Gott erhört Gebet. So, wo gehen wir mit unseren Sorgen, unsere Herausforderungen hin? Zu Gott im Gebet. Gott stellt die Frage, was hast du? Und wir sollten uns auch diese Frage stellen, was habe ich? Warum ist es, dass wenn unerwartete Krisenzeiten vorkommen, meine Reaktion einer der Unsicherheit und der Angst und Verzweiflung vielleicht sogar ist, statt okay, tief einatmen und sagen, Herr, du bist bei mir. Herr, am Kreuz hast du schon bewiesen, wer du bist. Und in Lebenskrisen verändert sich das gar nicht. Du bist immer noch der du bist. Wirklich vertrauenswürdig. Und was sagt dann Vers 18? Diese unerwartete Bestätigung, Hagar glaubt, sie wird sterben, Ismael wird sterben, Gott spricht sie an, Gott sagt, hey, Hagar, fürchte dich nicht. Ich bestätige, dass ich bei dir bin, dass ich sehe, dass ich höre. Und dann sagt Gott auch, steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Jetzt kommt ein Befehl. Hagar, mach, was ich dir sage. Steh auf und geh zurück zu deinem Sohn. Nimm ihn bei der Hand. Ich habe was vor für euch, für ihn. So, jetzt, was wäre dann damals passiert? Hätte die Hagar gesagt, Gott, du spinnst. Du willst, dass ich noch mehr leide. Du willst, dass ich wirklich zuschaue, als mein Sohn stirbt. Nein, ich bleibe hier liegen und ich weine weiter, weil mir geht so schlecht und ich bin sauer auf dich, Gott. Hätte Hagar machen können. Machen wir auch manchmal. Manchmal sind wir sauer auf Gott. Meine Frau lacht jetzt gerade. Wir alle sind so, oder? Nein, das so darf es jetzt nicht sein. Das entspricht nicht meinen Erwartungen. Damit habe ich nicht gerechnet. Weißt du, das ist ja ganz ein fleischliches, normales Reaktion darauf, dass wir, womit wir alle zu kämpfen haben. Aber Gott ist treu. Und was tut die Hagar? Vers 19. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Knaben zu trinken. Sie hörte auf die Stimme des Herrn. Und der Herr löste ihr das Problem. Wisst ihr, wir haben auch als Familie, meine Frau lacht deswegen, weil diese Woche war für uns auch sehr bewegt. Also wir haben einen unserer Söhne, den Caleb, schon sehr lange nicht persönlich gesehen. Und das zieht natürlich am Herz seiner Mutter. Und dann kommt wieder ein Lockdown oder Flüge werden gestrichen und so weiter. Wird es überhaupt dieses Mal wieder möglich sein? Aber weißt du, was wir tun? Das heißt nicht, dass es immer leicht ist. Man darf weinen. Weinen ist nicht sündig. Man darf traurig sein. Nur wo gehe ich hin, um meine Hoffnung zu haben? Was hilft mir, wieder aufzustehen und weiterzumachen? Warum? Ich vertraue Gott mit der Situation. Wir reden, wie er sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn. Das heißt, das sind echte Sorgen und wir sagen auch, das ist eine Sorge. Wir geben das dem Herrn. Die Lösung war schon vorhanden. Es steht da, Gott öffnete ihr die Augen. Das heißt, vor voller Verzweiflung hat Hagar nicht mal diese Wasserquelle gesehen. Aber die war schon da. Gott hat jetzt nicht eine Wasserquelle gezaubert auf einmal. Es ist nicht wie das Volk Israel in der Wüste, wo tatsächlich kein Wasser war. Und Gott sagte trotzdem, ihr sollt auf mich vertrauen. Und Mose geht hin zum Fels und mit seinem Stock eben schmeißt, also ja, auf dem Fels hat das dann getroffen und Wasser ist rausgekommen. Das war ein Wunder. Hier ist kein Wunder. Sie war einfach verblendet durch ihr Trauer. Manchmal sind wir auch verblendet, weil wir halt auf das Falsche fokussiert sind in unserer Lebenskrisen oder in unserer Enttäuschungen und Probleme und Spannungen und manchmal sogar diese Spannungen und Krisen. Wir selbst persönlich haben null Verantwortung dafür oder sehr wenig. Hagar hier, hat Hagar jetzt Isaak gespottet? Nein. Hat Hagar gesagt, ich möchte jetzt Abraham dir einen Sohn gebären? Nein. Sie war nicht zuständig. Sie hat das nicht entschieden, aber jetzt hat sie die Folgen. Aber Gott ist treu. Was ist danach passiert? Sie gab den Knaben zu trinken. Gott war mit dem Knaben und der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Wie ging es weiter? Ist Ismael gestorben? Nein, ist nicht gestorben. Und er zählte zum Plan Gottes auch. Bis heute gibt es immer noch Nachwuchs von Ismael. Hagar kam in eine Situation, die sehr schwierig war. Die Realität ist, und das finde ich auch interessant, dass später Abraham auch mit noch eine Frau, nachdem Sarah gestorben ist, mit die Ketura, weitere Söhne bekommen hatte. Und die wurden auch weggeschickt. Sie haben natürlich einen gewissen Anteil bekommen, aber sie dürfen auch nicht mit Isaak zusammenbleiben. So, es war auch nur eine Frage der Zeit, bis Ismael hätte weggehen müssen. Gott wusste das auch. Und Gott sorgte dafür, dass Ismael nicht in der Wüste gestorben ist, dass er alles hatte, was er gebraucht hatte. Gott weiß, was kommt. Und das weiß er auch in unserem Leben. So, wenn wir Jesus kennen und wenn wir verstehen, dass das Kreuz Jesu unsere einzige Hoffnung ist, weil es die Lösung ist von unserem einzigen Feind und das ist unsere eigene Sünde und unsere eigene Verlorenheit. Und wir gehen zu Jesus im Glauben hin und nehmen seine Gnade an. Dann sind wir mit dem Herrn verbunden und er sieht und er hört und er wirkt und er führt und er leitet. Ja, durch tiefe Täler, ja, durch Herausforderungen, aber er ist immer dabei. Wenn wir aber nach dem Fleisch handeln und, sage ich mal so bildlich betrachtet, das lebendige Wasser des Herrn ablehnen. Vielleicht liegt jemand hier in der Wüste und glaubt, es ist vorbei. Und Gott sagt, schau, da gibt's Wasser. Der heißt Jesus. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat dein Schuld bezahlt. Er ist auferstanden. Er lebt heute. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Glaube an ihn. Verlass dich auf ihn alleine. Und du wirst errettet werden. Du wirst nicht in Ewigkeit sterben. Du wirst ewiges Leben haben. Vielleicht gibt's ja jemand, der im Fleisch sagt, nein, nein, ich mach das in meiner eigenen Kraft. Wohin führt das? Nur zum Tod. Aber das lebendige Wasser, Jesus, gibt uns wirklich das wahre Leben. Er ist es. Jesus Christus hat Hagar gesucht, hat Hagar angesprochen, hat für Hagar gesorgt, damit sie und ihren Sohn weiterleben konnten. Und Jesus Christus tut das heute immer noch. Er sucht uns. Er gibt uns, was wir brauchen in seinem Wort. Er sorgt dafür, dass wir errettet werden können durch seine Verheißung. Durch ihn als lebendiges Wasser. Kennst du Jesus? Womit bist du heute konfrontiert? Bist du mit den neuen Corona-Maßnahmen frustriert oder sogar deprimiert? Denkst du auch manchmal, das Leben wird nie wieder normal werden? Oder vielleicht ist für dich Corona eigentlich so eine Nebensache. Das ist so eine kleine Irritation. Aber du hast andere Sorgen in deinem Leben, die noch schwieriger sind. Vielleicht gibt es in Beziehungen oder, wie gesagt, in Arbeitsverhältnisse oder in unterschiedliche andere Dinge große Herausforderungen. Verlass dich auf die Verheißungen Gottes. Die Verheißungen Gottes haben eine praktische Alltagsbedeutung. Geh hin zum Herrn, vertraue ihn in Krisenzeiten. Nimm das persönlich wahr. Sag nicht, ach, das ist sehr schön für Hagar, aber weißt du, ich bin nicht Hagar. Ich heiße Stan und ich wohne im Jahr 2020, nicht 2000 Jahre vor Christus. Dann hast du das nicht persönlich angenommen. Gott ist Gott. Was haben wir in 1. Petrus gelesen und gelernt? Dass er uns so sehr liebt, dass er da ist für uns. So, ja, du bist nicht Hagar, ich auch nicht. Wir schauen ein bisschen anders aus. Ich schaue auch nicht genau so aus, aber ungefähr. Männer und Frauen hier. Und Gott sieht dich, er kennt dich persönlich. Und er hat dich lieb. Was hat er versprochen? Alle, die Jesus kennen, Römer 8, 28 bis 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was will Gott in deinem Leben bewirken durch alle deine Herausforderungen? Dass du ein Zeugnis bist für ihn, dass Menschen dein Leben anschauen können, wie wir auch in 1. Petrus betrachtet haben. Die schauen dein Leben an, die sehen die Hoffnung, die du in deinem Herzen hast, angesichts die ganze Herausforderung, was auch immer die sind. Und dann stellen sie sich die Fragen, wie kann er, wie kann sie so viel Freude und Friede in ihrem Herzen haben? Und du sagst, wegen Jesus. Weil Jesus lebt. Wegen die Verheißungen Gottes. Und meine liebe Frau hat heute auch mir eine Stelle, als wir gefrühstückt haben, gesagt, das passt ganz gut, weil wir auch ein bisschen über Hagar gesprochen haben, gestern Abend und heute. Und sie hat heute diese Stelle gelesen. Ich möchte es auch lesen. Ich finde, es ist wirklich passend. Psalm 113. Lobt ihr Knechte des Herrn. Lobt den Namen des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn. Von nun an bis in Ewigkeit. Vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist erhaben über alle Heidenvölker. Seine Herrlichkeit ist höher als die Himmel. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront, der so tief heruntersieht auf dem Himmel und auf die Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot, um ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes, der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Halleluja! Wer ist wie der Herr, unser Gott? Es steht da, der so tief heruntersieht auf den Himmel. Der ist so hoch erhaben, dass er auf unsere Atmosphäre hinunterschauen muss. Das ist unser Gott. Liebe Geschwister, hier in Donaustadt oder in der Live-Übertragung, lass uns auf Gott vertrauen. Lass uns freuen, weil er ist, wer er ist. Er ist unsere Hoffnung. Er sieht und er hört. Deswegen fürchten wir uns nicht. Geh jeden Tag persönlich und praktisch mit dem Herrn an und schau, wie er seine Verheißungen auch in deinem Leben erfüllt. Amen.